Ja, hallo, herzlich willkommen zu einem heute recht wichtigen Thema, lebenswichtigen Thema. Ich habe mir wieder einen Spezialgast gähnenderweise eingeladen. Bei mir heute meine müde Frau, obwohl sie doch viel von unserem Hauptthema tagtäglich absolviert. Das ist das Thema Schlaf und bei mir zu Gast heute meine liebe Frau Rosalie. Hallo, herzlich willkommen.
Hallo.
Und wie geht's dir? Bist du ausgeschlafen?
Ja, eigentlich schon. Wobei, ehrlich gesagt, bin ich schon wieder bereit, ins Bett zu gehen. Aber momentan ist es wahrscheinlich so in unserem Alltag, dass wir den ganzen Tag so in so einer lamen Lebenshaltung durch die Gegend laufen. Also mir geht es momentan gerade so, mir geht Corona ziemlich
auf den Nerv.
Auf den Nerv.
Aber nicht auf den Schlafnerv. Über das Thema wollen wir heute reden. Ganz wichtig natürlich jetzt auch mal wieder, wenn man rausschaut. Es wird mal besser, glaube ich. Vor einigen Wochen noch war es um 4 Uhr schon relativ dunkel, dass man da eigentlich schon hätte den Schlafanzug anziehen können. Jetzt haben wir ein bisschen Glück. Es wird erst um 4:30 Uhr. Wird es erst dunkel. Ja, und wir haben gesagt, Mensch, das ist doch ein wichtiges Thema. Hatten das auch mal auf Instagram angefragt, was denn jedem noch so auf der Seele liegt. Ich habe das ja auch immer wieder in der Praxis, dass dieses Thema kommt, ob das jetzt Schlafstörungen sind, Schlafkrankheiten sind oder wirklich auch jetzt durch unser super liebes, toughes Pflegeteam in der Krankenpflege, Altenpflege, die eine Wechselarbeit und Wechselschicht haben müssen, also überhaupt gar keinen guten Rhythmus haben. Dazu kommen wir später noch. Und da haben uns gesagt, na klar, das sind alles ganz, ganz wichtige Fragen und das Thema Schlaf ist ein grundentscheidendes, weil es natürlich auch über unsere Gesundheit und über unseren Lebenszustand entscheidet. Und deswegen haben wir uns gedacht, wir machen mal so einen kurzen Abriss, bevor wir einschlafen, zu diesem enorm wichtigen Thema.
Genau. Ich habe da auch nochmal im Vorfeld der Folge jetzt mal die Definition von Schlaf, kennst du die? Weißt du, wie die
Schlaf ist weg,
ein Zustand der äußeren Ruhe bei Menschen und Tieren.
Und ja, das ist ja simpel. Wo stand das drin? Relativ 1, 2, 3, nee, ich glaub, der da stand Tagesspruch?
Mit, genau. Und was passiert eigentlich, wenn der Körper schlafen möchte oder auch Anzeichen dafür entstehen? Was passiert genau in unserem Körper und warum passiert das, Herr Doktor? Das weißt du auch jetzt?
Naja, also das Schlaf wird ja durch eine unserer wichtigen Botenstoffe hormonell auch geregelt. Ja? Das heißt, ein ganz entscheidendes Thema ist natürlich eins unserer super Anti-Aging-Spezialhormone, das ist das Melatonin, das an der Zirbeldrüse gebildet wird. Und
wenn es ausgeschüttet wird, heißt das, Achtung.
Genau, genau. Und bei dir wird anscheinend immer jede Menge ausgeschüttet.
Was soll das heißen?
Weil du tatsächlich einen gesunden Schlaf hast. Das Melatonin hat leider einen Nachteil, wie einige Hormone bei uns im Körper, dass es leider, je älter wir werden, auch versiegt oder nicht mehr so schön produziert wird, wie es wir gerne hätten. Was auch ein Grund dafür ist, dass wir im Alter nicht mehr so viel Schlaf benötigen.
Du greifst schon wieder vor.
Ja, macht ja nichts. Ich wollte da einfach ein bisschen ausholen. Also Melatonin, Schlafhormon, durch dessen Ausschüttung werden wir quasi in den Schlaf gebracht.
Das wird ausgeschüttet, wenn der Körper wahnsinnig viel Leistung gebracht hat,
genau,
über den Tag hinweg gestresst ist, etc. Und er sagt, jetzt Achtung, ich brauche Erholung, ich muss mich regenerieren. Und das ist auch das, was tatsächlich dann im Schlaf passiert, nämlich, ne? Also unsere Zellen werden erneuert. Bei mir, manchmal frage ich mich in der Früh, wenn ich mich anschaue, ob das tatsächlich auch dieser Vorgang bei mir stattfindet, aber
eigentlich. Weil du nach 9 Stunden immer noch nicht ausreichend erholt bist.
Nein, aber da heißt es immer Zellerneuerung etc. nachts, aber gut.
Naja, das ist schon so. Das Melatonin ist schon so verantwortlich. Aber anscheinend haben wir ja gerade gelernt.
Weniger Zellerneuerung stelle ich jeden Morgen fest im Spiegel. Aber gut, das geht dir übrigens wahrscheinlich genauso, oder?
Also wenn ich in den Spiegel morgens gucke, muss ich sagen, dass ich wahrscheinlich
reichlich ausgeschüttet habe. Siehst du gar nicht, weil die Stärke so nachgelassen hat.
Wollte ich sagen. Ohne Brille. Mit Brille sieht es anders aus.
Nein, genau. Aber es ist eben dieser Schlaf extrem wichtig für unser Immunsystem, für die Erholung, für die Regeneration. Und genau, also wie findet es dann statt? Also in der Regel braucht man eben so zwischen 5 bis 30 Minuten zum Einschlafen.
auch da gibt es individuelle Unterschiede. Also ich kenne jemanden, der dreht sich um, ist weg. Das sind dann rekordverdächtige 20 Sekunden. Wir reden von Einschlafen. Da ist es rekordverdächtig. Aber du hast recht, das ist der Mittelwert, den du
gerade genannt hast. Entschuldigung, darf ich mal ganz kurz was dazu sagen? Es hängt natürlich auch davon ab, wer neben einem liegt. ob man schnell einschläft oder nicht. Aber da möchte ich jetzt auch noch
drauf eingehen. Da müssen wir nochmal drüber reden. Ja? Also wenn du bei mir tatsächlich so schnell einschläfst, dann fassen wir uns nächste Woche mit dem Thema Sexualhormone, um dieses nochmal näher zu beschreiben. Okay, vielen Dank dafür. Wir bleiben aber beim Schlaf. Wir sind jetzt natürlich ein bisschen abgedriftet, wollten uns aber eigentlich in dieser Region ein bisschen weiter aufhalten.
Ja, genau. Also normalerweise dauert eben dieses Einschlafen so circa eine halbe Stunde. Da gibt es zum Beispiel auch dieses zählst du Schäfchen zum Einschlafen? Also ich kenne das manchmal schon, ich will einschlafen
junge
und
mich Schäfchen beschäftigen. Was? Junge Schäfchen zähle ich, ja. Ja. Aber da bin ich eher wach dann, ja.
Oh Gott.
Ist das was? Hast du da was drüber gelesen mit diesem Schafezählen?
Schafezählen ist tatsächlich, gibt es sogar eine Studie drüber, worüber es Studien gibt es unfassbar, aber also Schafe zählen ist anscheinend nicht so effektiv, weil das eigentlich eher stresst, denn so weiß man irgendwie bei Schaf 583.000 nicht mehr, was danach kommt.
Mal eins vergessen.
Und es stresst und fängt ja wieder bei null an.
Wo war ich?
Und es stresst total. Insofern sei es besser, sich ein Meeresrauschen vorzustellen oder ähnliches. Das würde eher zum Ziel des Einschlafens führen.
Ist aber richtig. Ein wichtiges Thema ist aber, glaube ich, auch, dass unser Körper natürlich ein Problem hat, einfach auch abzuschalten, gerade nach der Arbeit, weil wir vielleicht doch unbewusst und unterbewusst viele Dinge mit nach Hause nehmen, was mir auch immer wieder in der Praxis
berichtet wird. Ich bin immer zu Hause momentan, also
das
ich bin gar nichts mit
ist ja das, was ich immer mitnehme, auch weswegen mir auch das Einschlafen manchmal schwerfällt. So, man sollte sich Dinge, die man am nächsten Tag auch erledigen kann, tatsächlich, wenn es denn Dinge sind, die organisatorische Natur sind, runter- und niederschreiben, damit man da nicht permanent drüber nachdenkt, morgen noch irgendwie 3 Kilo Mehl und 3 Äpfel und zum Markt.
Darüber denkst du nach?
Darüber denke ich nach. Was koche ich meiner Familie? Ja, was muss ich einkaufen? Also Basissachen runterschreiben, aber es gibt natürlich auch Dinge, die uns unterbewusst immer wiederkehrend beschäftigen. Und das erlebe ich auch, dass selbst Patienten mit stärksten Schlafmitteln immer wieder wach werden, also Durchschlafprobleme haben, weil irgendetwas unterbewusst genau neben dem Speisezettel und Einkaufszettel wieder passiert. Und dann dauert es auch sehr, sehr lange bei diesen Patienten, bis sie wieder einschlafen können, weil unterbewusst einfach sehr, sehr stark ist. Aber
es ist ja so, weißt du denn, wie der Schlaf, also wie so ein Schlaf eigentlich abläuft, so eine Schlafphase, da gibt es ja verschiedene Phasen. Es wechselt wohl zwischen der Tiefschlaf- und der Traumphase, immer so zwischen 90 bis 100 Minuten.
Das ist der sogenannte REM-Schlaf, der für uns ganz wichtig ist.
Ja. Der REM-Schlaf ist dann welcher? Der tiefe oder der
Traum? Genau, in der Traum. Phase, in der wir uns dann tatsächlich regenerieren. Gar nicht so lange in diesem gesamten Schlafrhythmus, aber sehr, sehr relevant und wichtig eben für Regeneration und für Erholung. Ja. Und,
heißt es, dass so ein Powernap von, weiß ich nicht, keine Ahnung, 10 Minuten mittags ist gar nicht so effektiv.
Das ist regenerativ sicherlich tagsüber gut, aber wir können jetzt auch nicht vorschlafen oder sowas in dem Sinne. Also ich glaube nicht,
dass man das mal gemacht, bevor ich losgezogen bin, habe ich erst nochmal vorgeschlafen.
Das ist viele, viele Jahre her, ja. Aber das hat man aus taktischen Gründen gemacht, um abends länger fit zu sein. Ja. Also ich glaube, das ist wirklich nur eine kurzfristige Regeneration am Tag. Die hat aber nichts mit dem normalen Schlafrhythmus an sich zu tun.
Und was passiert denn in dieser Traumphase? Da verarbeitet dann das Gehirn quasi so die Erlebnisse des Tages, auch wenn man es nicht so wirklich deuten kann, weil ich weiß nicht, wenn man träumt ja die absurdesten Geschichten. Man trifft Brad Pitt zum Beispiel, habe ich neulich geträumt.
Diesen Traum hast du mir schon erfolgt, dass ich von Brad Pitt träume, das tatsächlich nicht, aber es ist doch wieder immer wieder erstaunlich, dass das bei dir so oft vorkommt. Ja?
So oft nicht. Es war halt jetzt. Der Traum, den jetzt Brad Pitt kennt, wahrscheinlich alle. Von den anderen brauche ich ja nicht erzählen.
Ja, na gut, okay. Also dann lassen wir
von den anderen Träumen.
Ja. Ja, klar, das ist ja so. Wobei man das, wie du schon gerade gesagt hast, nicht immer richtig verifizieren kann, was denn da jetzt eigentlich in diesem Traum, dieser Traumphase vorgekommen ist.
Da gibt es ja Traumdeutungen. Das heißt, das ist, wenn du jetzt von einem Tod eines Verwandten träumst oder einem Unfall, der ihm selber zugestoßen ist, was auch immer das dann wirklich bedeuten kann. Da gibt es ja dann wirklich Traumdeuter, wie seriös das dann immer ist, weiß
ich nicht. Oder Traumtänzer auch wahrscheinlich dann im Zusammenhang. Ja, ja. Also das Wichtigste nur an dieser REM-Schlafphase ist auch die Gedächtnisbildung. Deswegen sollte man gucken,
dass
man
überall Tiefschlafphase hat. Träumst du denn viel?
Ich träume viel, aber nichts, woran ich mich am nächsten Tag immer erinnern kann. Aber ich könnte es jetzt nicht jeden Tag erzählen.
Aber es gibt so Phasen. Und ich weiß
nicht, ob das wirklich jeden Tag
erzählen. Ich auch nicht. Aber ob das vom Mond abhängt oder weiß ich nicht. Also es gibt schon so Phasen, da träume ich wie gefühlt 5 Träume hintereinander. Und man will dann vielleicht auch mal gar nicht aufwachen, weil man sich in so einer Traumwelt tatsächlich befindet.
Wobei es da ja auch auf die Intensivität ankommt, wie tief man auch schläft. Ein oberflächlicher Schlaf, der ist ja eher nicht an diese Traumphasen gebunden. Ne? Und deswegen,
das dachte ich eben schon, ne?
Ja, also da wird ja auch, ich glaube, auch da gibt es viele, viele Studien, die wir uns auch nochmal angucken könnten, ja. Aber das ist wahrscheinlich bei jedem anders. Ne? Aber
okay, also,
zur Wiederholung nochmal, wie gesagt, Schlafphasen, ganz relevant wichtig, die eigentlich theoretisch und praktisch immer gleich ablaufen sollten. Einschlafphase, je nachdem, zwischen 5, wie gesagt mit individuellen Ausnahmen, und 30 Minuten. Mhm. Und dann das Abtauchen in die unterschiedlichen Schlafphasen, REM-Schlafphase, Traumschlafphasen. Und diese ganze Summe an Schlaf sollte auch je nach Alter und Zustand, in unserem Alter so um die 7, 8 Stunden betragen. Das ist so ein ganz guter Mittelwert, glaube ich. Es gibt natürlich individuelle Unterschiede und der eine braucht ein bisschen mehr, der andere weniger. Im Alter reduziert sich das jetzt auch aufgrund der vorhin erwähnten Melatonin-Ausschüttung, die ja im Alter abnimmt. Der Stoffwechsel sich verändert und deswegen wir auch dann nur noch so 5 oder 6 Stunden Schlaf am Alter benötigen, was auch dann immer wieder zum Behandlungsanlass Schlafstörung führt, der auch ein sehr, sehr häufiges Thema bei mir in der Praxis ist.
Was ich ja so auch tatsächlich, als wir kleine Kinder hatten, wirklich echt mit das Krasseste fand, waren wirklich diese Schlafunterbrechungen, auch in Tiefschlafphasen. Und wenn du dann gefühlt irgendwie 5 Nächte hintereinander nicht einmal eine Tiefschlafphase quasi 90 Minuten am Stück hattest, du dann schon merkst, was das mit dem Körper macht, dass du eigentlich wirklich...
Folter hast du es genannt immer.
Ich habe es Folter genannt, ja. Und stimmt, du hast das ja gar nicht so oft erlebt, ne?
Ich weiß gar nicht, wovon du sprichst. Wann war denn das? Ja, klar, das ist ja das Problem, dass man lieber sagt, man hat vielleicht lieber eher einen kurzen, durchgängigen Schlaf, in dem man auch die REM-Schlafphase mitnimmt, um wenigstens so ein bisschen Regeneration zu haben. Aber dieses Stop-and-Go mit vielleicht einer Stunde hier, dann wieder eine halbe Stunde, dann wieder eine Stunde wach. Also diese kurzen Wechsel, klar, die sind tragen nicht zur Erholung bei, das ist ganz klar.
Was natürlich auch noch wichtig ist, ist, dass man, wie man sich bettet, so liegt man. Dass man wirklich eine gute Matratze hat, ein gutes Kissen, da auch nicht sparen sollte und da vielleicht auch für jeden ein bisschen, der eine möchte harte Matratzen, der andere weiche Matratzen, aber da muss man sich wahrscheinlich wirklich...
Und keine gemeinsame Matratze, den Fehler haben wir auch hier und da schon begangen, dass man sich quasi eine große Paarmatratze kauft, eine Spielwiese. Das ist natürlich Nonsens, weil wir ja meistens unterschiedliche Körperverhältnisse haben.
Ein bisschen Sendung, habe ich den Eindruck.
Ja, aber es ist ja auch nach 19 Uhr. Das ist in Ordnung, das ist nur noch für unsere Erwachsenenhörer. Also schlaf bitte auf getrennten Matratzen, weil Körperstatur, Größe, Gewicht natürlich ein Riesenunterschied. Und das sollte wirklich individuell angepasst sein. Man kann die ja zusammenschieben, Matratzenschoner drüber, und dann hat man ein ähnliches Gefühl. Ja, als wenn man eine große Matratze gekauft hätte. Das tut auch nichts zur Sache.
Nee, aber das ist schon wichtig. Mir ist immer wichtig, es ist schon lustig, ne? Das ist auch, wenn man jetzt wirklich das Zimmer mit einem Partner teilt, wenn man das nicht tut, dann ist es ja eh völlig egal, da kann man machen, was man will. Der eine will das Fenster sperrangelweit auf, also ich am liebsten. Und mich stört es auch nicht, wenn es hell ist. Du hingegen bräuchtest
es dunkel. Wie in der Bärenhöhle, ja.
Daher auch die Schlafbrille dieses Jahr zum Geburtstag.
Vielen Dank dafür nochmal. Mhm. Ja, die ist herrlich, aber es sind leider keine Kopfhörer dabei und sie schafft mir auch keinen eigenen Raum im Einzelzimmer, aber es ist ein guter Schritt in die richtige Richtung.
Nein, aber tatsächlich, also das ist natürlich auch wichtig, dass man es nicht jetzt zu kalt hat, dass man den Raum aber natürlich auch nicht bei 24 Grad temperiert hat, weil was nachts eben auch passiert, die Atemfrequenz geht runter, der Blutdruck sinkt und der Puls sinkt und die Körpertemperatur sinkt, glaube ich, auch ein bisschen. Und der Körper erholt sich eben besser durch, kann besser schlafen durch eine kühlere Zimmertemperatur.
Da gibt es eine Form von Schlafhygiene, die du mir vor diesem Podcast noch untersagt hast, aber es gibt tatsächlich so 2, 3 Dinge, die hören sich banal an, aber man sollte wirklich schauen, dass man Elektronik aus dem Schlafzimmer verbannt. Bei vielen steht der Fernseher. Es ist das Blaulicht, was quasi das Blauschimmerlicht unseres Handys, was Probleme macht. Es kann ein WLAN-Anschluss sein, der im Zimmer ist. Das sind also viele Dinge, da gibt es zwar jetzt auch wieder Thema Studien, keine gesicherte Datenlage, aber es wird schon vermutet, dass das schon auch unseren Biorhythmus so ein bisschen stören kann. Deswegen, wenn es geht, alles das aus dem Schlafzimmer verbannen. Kein Alkohol am Abend vorher, dass man da tatsächlich so ein bisschen...
Und das Thema Ernährung gehen wir ja dann nochmal
ein. Genau, aber das ist nur als Schlafhygiene.
Also wirklich, ne? Schlafhygiene eben schafft man auch nicht immer. Jetzt Handy ist meistens auch der Wecker noch zugleich, ne? Aber dann wenigstens den Schlafmodus an, das WLAN aus, dass da die Strahlung von einem abgehalten wird.
Gutes Raumklima, ja, okay, da bin ich jetzt, muss ich dir natürlich zustimmen, also kein überwärmter Raum, sondern tatsächlich gut temperiert. Eigentlich hatte man früher mal gesagt, dass man so bei 14, 15 Grad tatsächlich schlafen sollte oder wir uns generell bei diesen Temperaturen aufhalten sollten, aber das ist naturerkundliches Denken und nicht jedermanns Sache. Wäre aber auch sinnvoll. Und wie ich das gerade schon gesagt habe, diesen schönen Zettel schreiben, vielleicht mit den Dingen des Tages, die man morgen erledigen möchte, dass man die nicht mit in den Schlaf nimmt.
Dann noch, bevor wir wirklich auf mein Spezialthema, die Ernährung, kommen, vielleicht noch das Thema, jetzt bin ich
abgekommen. Von mir abgelenkt, weil ich immer, bist du eingeschlafen?
Nee, dass man wirklich auch, wenn möglich, und das ist ja momentan tatsächlich so, dass man möglichst vor Mitternacht zu Bett geht und eigentlich immer zur gleichen Zeit. Wenn man das schafft, ist es natürlich super. Du hast es im Eingehen schon angesprochen, dass es natürlich Leute aus der Pflege etc., die gerade im Schichtdienst arbeiten, da wirklich schwer haben, was natürlich zum Extrastress nochmal führt. Also der Job ist schon anstrengend und jetzt hast du aber auch eigentlich keinen regelmäßigen Schlafrhythmus, dann ist das natürlich schon nicht gesundheitsfördernd, sondern ganz im Gegenteil, wirklich belastend auch für die Gesundheit.
Absolut.
Dass man allerdings tatsächlich auch, wie bei allem, mit der Ernährung ein bisschen Einfluss auf einen gesunden Schlaf nehmen kann, das liegt mir einfach nochmal am Herzen. Jeder von euch oder von uns hat das eben bestimmt schon erlebt, dass wenn man abends an Weihnachten, weiß ich nicht, um 8 Uhr noch eine Gans isst, dass man dann einfach und noch Rotwein dazu trinkt, dann wahrscheinlich nicht ganz so gut schläft, wie wenn man wirklich ein bisschen früher aufhört. Also dazu gibt es halt dann wirklich die Regeln, an die man sich eigentlich halten kann, dass man nicht zu spät abend isst, wirklich versucht, wenn man abends isst, gegartes Gemüse zu essen, fettigen Fisch, aber keine heftigen, schweren Fleischspeisen oder Mehlspeisen oder ähnliches, die wirklich, weil die Verdauung halt wieder den Insulin, die Verdauung einfach den Körper stresst und der Insulinspiegel steigt und somit auch der Ausstoß von Melatonin quasi dadurch natürlich verhindert wird. Ja, also dementsprechend auch langsam essen, gut kauen, das erleichtert auch die Verdauung. Und wichtig sind eben Nährstoffe, Vollkorn, wenig Fett, hatte ich schon gesagt, genau. Dann gibt es natürlich noch diese kleinen Hausmittelchen wie Kräutertee, was ich auch gehört habe, sind Kirschen, gibt es momentan wenige, aber die
Kirschen am Abend soll man aber eigentlich auch nur eingeschränkt machen, weil man soll eigentlich, da muss ich dir so ein bisschen widersprechen, kein Obst zwingend vorm Schlafen essen, weil man möchte eigentlich
nicht einschlafen
mit einem niedrigeren Zucker in die Nacht gehen, weil man nimmt ja abnehmend im Schlaf, ist ja auch so ein geflügeltes Wort, was wir in der Anti-Aging-Medizin auch immer wieder mal in Studien, da haben wir es schon wieder angucken, also wenn es geht, gemüsehaltig, dass man da wirklich diese Form von Kohlenhydraten hat, die einen langsamen Abbau im Körper erzielen und damit auch langsame Blutzuckeranstiege und Blutzuckerspitzen
Eine Kirsche ist ja kein Apfel, oder?
Also, das ist aber ein Obst.
Das ist ein Obst, ja.
Ja, und das sollen wir nicht, Fruchtzucker sollen wir nicht, aber klar, wenn du sagst, ein Kirschlein, ist das sicherlich nicht verkehrt. Aber das,
lass uns jetzt nicht über die Kirschen, nicht...
Über die Kirsche streiten.
Nein, aber halt so ein paar, also dass man halt abends wirklich sagt, oder ein paar Nüsse.
Leichte Kost.
Bitterstoffe, sind beruhigende Stoffe, dementsprechend also ein guter
Tee. Also ein Magenbitter.
Ein Magenbitter hilft natürlich auch. Nein, also Alkohol, Koffein, diese Themen, das ist natürlich eh klar, dass wenn man wirklich abends trinkt, dass das einen eher schlechter schlafen lässt. Ja. Warum ist das so, Herr Doktor?
Was hast du gesagt? Ich war gerade abgelenkt von dem Magenbitter hier, den ich mir vielleicht gleich zusammengeführt
habe. Hast du mir jetzt echt nicht zugehört?
Ich
habe gerade gesagt, warum ist es so, dass wenn wir Alkohol trinken, nicht gut schlafen können?
Naja, weil das eben ja unsere und die, also vermeint, dass wir gut in die...
Ich habe nur gemerkt, dass du mir nicht folgst gerade.
Doch, ich habe dir gefolgt. Ich folge dir eigentlich seit vielen, vielen Jahren schon. Ja. Und das ist natürlich so, dass klar, Alkohol natürlich auch wieder ein Kohlenhydrat ist, auch eine Kohlenhydratanteile hat, die natürlich auch wieder einen Einfluss auf unsere Insulinausschüttung hat. Wolltest du darauf hinaus?
Ganz genau. Darauf hinaus wollte ich. Also sprich, anstatt Alkohol lieber eine heiße Milch.
Mit einem Schuss Grog oder was, ja. Okay, ja, wobei Milch auch immer ein relatives Lebensmittel ist, was ja auch diskutiert wird. Aber worauf wir hinaus wollen, wie gesagt, Alkoholverzicht und eher die leichte Kost vor dem Schlafen gehen, ja, in vielfacher Hinsicht. Und wie gesagt, gerade der Zucker ist ganz entscheidend wichtig, dass der halt nicht überschießend dann über die Nacht hinweg ausgestoßen wird. Damit wir da einfach morgens besser ankommen oder auch mal Dinner-Canceling machen. Das heißt wirklich, wird ja auch mal propagiert, bis 17 Uhr essen, danach nichts mehr. Dann kommt man in einen leichten Unterzucker. Das führt dann wieder zum Ausschuss von Wachstumshormonen in unserem Körper, was einen positiven Effekt aufs Abnehmen und auch auf unsere Gesundung hat. Also da gibt es viele, viele Thesen. Scheint aber was dran zu sein. Also vielleicht kann man das auch mal machen. Es muss ja kein dauerhaftes Dinner-Canceling sein, aber ab und zu, so zweimal die Woche, wenn man das schafft, dass man sagt, okay, jetzt gibt's ab 17 Uhr nichts mehr, dann haben wir einen super Anti-Aging-Effekt für unseren Körper, der tatsächlich einen auch nachhaltigen Effekt hat, was Gewicht angeht, was Zellerneuerung angeht, Ausstoß von guten Hormonen angeht. Also das kann man vielleicht auch mal ausprobieren.
Also jetzt haben wir die Punkte angesprochen, dass wir halt einmal diese Schlafhygiene, also sprich, wie wir schlafen, in was für einem Raum, auf was für Matratzen, dass wir das WLAN ausschalten, dann wie ernähren wir uns vorher. Jetzt gibt es aber noch einen Punkt, eben die Bewegung auch. Ne? Da kannst du vielleicht auch noch was dazu sagen. Also es wahrscheinlich jetzt nicht wirklich hilfreich ist, abends um 8 noch einen richtig krassen Ausdauersport zu machen, das ist, weil das wirklich nochmal den Körper so hoch pusht und es ihn dann eher davon abhält, jetzt in den Schlafmodus zu kommen. Wahrscheinlich ist dann ein kleiner, kurzer Spaziergang effektiver.
Genau.
Aber grundsätzlich ist es natürlich schon so, wenn wir uns tagsüber bewegen, nicht nur sitzen, sondern wirklich immer wieder versuchen, kleine Sportaktivitäten einzubauen, dass dann natürlich auch der Schlaf wesentlich ausgeglichener und ruhiger verlaufen wird. Was mich jetzt noch interessiert, wie ist es bei dir jetzt so vom Patienten? Du hattest es am Anfang gesagt, deine Patienten sind jetzt wirklich auch junge Leute, die Schlafprobleme haben, ja, weil sie halt wirklich, keine Ahnung, was haben die für Themen?
Naja, im Moment gibt's ein großes globales Thema, was unterbewusst die Leute viel, viel beschäftigt, wo viele, viele Erkrankungen auch herrühren oder auch
Aber was kommen denn da für Erkrankungen, wenn ich jetzt, sag ich mal, über 3 Jahre hinweg immer, also nie richtig durchschlafe, immer gestresst bin, was sind dann wirklich die Krankheitsbilder, die dann entstehen können? Und ist es dann wirklich was man auch mit Medikamenten dann beseitigt oder therapiert, in Anführungsstrichen?
Ja, das sind
oder?
Viele Dinge. Das sind ja einmal die, wenn du sagst, über Jahre hinweg, einmal das, was durch diesen mangelnden Schlaf eben ausgelöst wird oder durch Durchschlafprobleme, Einschlafprobleme, Wechselschichtarbeiter, ja, diese früh arbeiten, dann wieder mittags, dann wieder Nachtschichten haben. Das heißt, die überhaupt nicht in unsere zirkadiane Rhythmik, in diesen 24-Stunden-Rhythmus reinkommen, der für uns so entscheidend wichtig ist zur Regeneration, weil wir sind eigentlich nicht durchgehend für diese Nachtarbeit gemacht. Das heißt, diese Patienten, die quasi im Schichtbetrieb arbeiten, haben Probleme. Durch immer wieder gestörten Schlaf kommt es eben nicht zur Regeneration, es kommt zu depressiven Verstimmungen, es kommt auch zu körperlichen Problemen mit Verspannungen, mit Fehlhaltung, es kommt zu einem gestörten Stoffwechsel, wo auch natürlich dann dementsprechend Werte wie also Zuckerwerte, Blutzuckerwerte sich verändern, Bluthochdruck auch unterstützt wird. Wir haben Patienten, die durch Übergewicht, Fehlernährung, Mangelbewegung auch oft ein Problem des sogenannten obstruktiven Schlafapnoe-Syndroms haben. Das heißt, diese Patienten haben von dem her einen gestörten Schlaf, dass sie, wenn es extrem ist, Atempausen einlegen während des Schlafs, die teilweise bis zu 2 Minuten und länger dauern können. Das heißt, die atmen 2 Minuten nicht. Was natürlich dazu führt, dass unser Körper unzureichend mit Sauerstoff versorgt wird und Kohlenmonoxid produziert, was natürlich wiederum zellschädigend ist. Dadurch kommen diese Patienten in diese Tagesmüdigkeit rein und auch nachgewiesenermaßen in Probleme wie koronare Herzkrankheiten, also Herz-Kreislauf-Erkrankungen.
Sind ja gar nicht mehr leistungsfähig.
Sind nicht leistungsfähig, sind sogar teilweise nicht arbeitsfähig, weil die auch teilweise, wenn sie angenommen sind, Taxifahrer, LKW-Fahrer oder in einem Beruf, wo sie auf das Auto angewiesen sind, bekommen die sogar wirklich Schwierigkeiten, dass man denen ein Fahrverbot aussprechen muss, bis dieses Problem behoben wird. Also Schlaf ist ein oder durch Schlafentzug oder Schlafstörung ausgelöste oder werden mannigfaltige Erkrankungen ausgelöst durch das Thema Schlaf.
Und das Schnarchen?
Schnarchen geht ja nicht. Es gibt Patienten, die schnarchen nur, wurde mir mal unterstellt, hat sich aber ist nie mehr bestätigt worden. Ja. Das heißt,
das
die atmen normal.
Von wem würde dir das
Weiß ich nicht. Dachte ich, hätte ich mal von jemandem gehört.
Also ich weiß nicht, das wird aber wirklich ein bisschen.
Oh, jetzt wird es wieder. Okay, das wird im nächsten Podcast besprochen. Schnarchen, klar, das heißt Zungengrunderschlaffung, Muskulatur des Zungengrunds. Dadurch rutscht die Zunge nach hinten auch oder verlegt so ein bisschen teilweise auch den Rachenraum. Thema hier ist Alkohol, Übergewicht, Bewegungsmangel, Fehlernährung, das kann zum Schnarchen führen, muss aber nicht gleich zu diesen Schlafpausen auch führen. Das kann man ganz gut messen, auch ambulant. kriegt man ein Gerät mit nach Hause, das überwacht dann den Schlaf und kann dann in der Auswertung zeigen, ob diese Pausen dabei sind, wie oft diese Pausen vorkommen und wie lange die dann sind. Und davon kann man so ein bisschen den Schweregrad auch abhängig machen und auch die entsprechende Therapie. Früher hat man den Patienten in den Schlafanzug Tennisbälle eingenäht, damit man die Rückenlage vermeidet, weil in der Rückenlage natürlich eher noch die Muskulatur erschlafft und eher im Bereich des Gaumens auch dann Zungenmuskulatur erschlaffen kann, nach hinten rutschen kann. Das heißt, diese Rückenlage ist nicht gewünscht beim Schnarchapnoe-Syndrom oder beim Schnarchen. Und dann hat man denen, wie gesagt, das eingenäht, damit die eben durch den Tennisball sich in die Seitenlage zum Beispiel rübergehen. Gibt es immer noch, ne? Diese sogenannten Westen, wo man quasi die Rückenlage vermeidet. Okay. Es gibt Schnarchschienen und so weiter, also dann Beatmungsgeräte.
Ist ja eigentlich
also
auch interessant, dass unfassbar. Jeder mal, ich weiß gar nicht, ist das eigentlich so genetisch oder wie auch immer schon bestimmt, was für ein Schläfer man ist? Bauchschläfer, Seitenschläfer, Rückenschläfer?
Ich glaube, das wechselt aber auch. Ne?
Also ich war mein Leben lang Bauchschläfer.
Und jetzt bist du Seitenschläfer.
Nein, ich bin's. Also ich war's und werde es auch wahrscheinlich immer bleiben.
Das Gefühl, dass bei dir eigentlich egal ist, Hauptsache du kannst schlafen.
Man nee, aber ich schlafe ich schlaf immer auf dem Bauch. Wie schläfst denn du?
Rücken
eigentlich, Rücken. Ja. Aber auch immer. Ich auch noch nie auf dem Bauch schlafen sehen. Und unsere Kinder, nee, da schläft auch jeder anders. Ja. Schon lustig.
Wäre mal wieder was Interessantes zum Nachlesen. Kann ich dir jetzt nichts zu sagen, inwieweit das genetisch determiniert ist?
Gibt es wahrscheinlich auch Studien.
Hundertprozentig gibt es eine Studie. Da macht irgendeiner gerade eine Studie auf der Welt zum Rückenschläfer.
Es gibt ja, apropos Studien, es gibt ja Schlafstudios sogar, wo man tatsächlich, ich glaube, es gibt in München auch irgendwo
tatsächlich 5 Euro reinschmeißen, dann schlafe ich einmal im
Fremdbett. Nein, da wird das analysiert, da wird wirklich dein Schlaf
analysiert.
Schlaflabore, habe ich jetzt, ja, Schlaflabore.
Schlafstudie hörte sich jetzt gerade ganz gut an eigentlich. Das erinnert mich an den Flughafen, was ich mal gesehen habe, da gibt es ja auch so ein Powernap-Kabinen, da kann man am Flughafen dann tatsächlich sich in so eine Kabine reinlegen und für diese transatlantische
Flüge. Ja, aber da wird der Schlaf ja.
Ja, weil du Schlafstudie
da. Ja, habe ich Schlaf.
Schlaflabor, ja, gibt es tatsächlich.
Wo du dann tatsächlich für ganz wenig Geld mal deinen Schlaf überwachen kannst, analysieren kannst. Aber das macht natürlich wahrscheinlich schon Sinn bei Leuten, die wirklich immer Probleme haben, das mal zu analysieren und da eine Studie drüber.
Wieder mal eine Studie zu machen, ja, wobei man sagen muss, dass der Schlaf ja von so vielen Faktoren beeinflusst wird. Also ob jetzt ein Schlaflabor durch die Aufzeichnung der Schlafphasen einem sagen kann, woran es denn liegt. Das ist auch wieder ein anderes Thema, weil, wie gesagt, so viele Probleme von außen da auf einen einströmen. Und da vielleicht zum Abschluss uns das Thema auch noch Schlaftherapie oder wie helfe ich jemanden in den Schlaf, mir auch noch entscheidend wichtig ist, dass man sagt, okay, was kann ich denn da machen? Das warme Weißbier oder das warme Bierchen am Abend, schwierig, haben wir gerade gesagt, eher nicht. Aber klar, es gibt die Kombination Baldrian-Hopfen-Präparate in der Kombi, das kann mal funktionieren. Ich würde erstmal, wenn es nicht wirklich dramatisch ist, Abstand von chemischen Schlafpräparaten nehmen, weil ein Großteil von diesen doch die Veranlagung wachrüttelt auf eine Abhängigkeit. Also sprich da bitte äußerste Vorsicht. Ich denke, wenn man sich ein bisschen Schlafhygiene hält,
das Snacken abends
und
weglassen,
mit dem Snack da schon anfasst, dann
tatsächlich
gesund. Es führt wieder zum einen Thema, das ist die gesunde Lebensweise und mit der Kombination aus Bewegung, Ernährung, Schlaf. Und die Hermes Hausband schmeißt uns jetzt quasi wieder raus, weil wir, glaube ich, noch ziemlich lange über dieses Thema hätten reden können. Falls da Fragen sind, bitte gerne auf den sozialen Netzwerken an uns herantreten. Ja, wir sind jetzt auch nach diesem Podcast so erschöpft, dass wir wahrscheinlich ganz entspannt mit 2 Kirschen im Mund uns in den Schlafbereich bewegen werden.
Ich singe lieber dich.
Das ist ganz lieb. Und ich sage vielen Dank. Und ja, wir hören uns auf jeden Fall im nächsten Podcast zu wieder einem spannenden Thema und einem sehr, sehr netten Gast. Da geht es um Resilienz. Könnt ihr schon mal zu Hause nachschlagen, was das ist?
Sex nochmal?
Ganz, ganz wichtiges Thema. Ja. Einmal reicht. Es fängt mit R an und hört mit Resilienz auf. Und das ist ein spannendes Thema, betrifft alles, was das Thema Mindset auch angeht. Meine liebe Frau, gute Nacht. Ich muss mich jetzt hinlegen.
Good night. Sleep tight.